Ich habe heute Abend, jetzt hätte ich fast heute Morgen gesagt, also so oft bin ich doch nicht abends unterwegs, weil der Buch, die Zeit ist schon eine Weile zurück. Also ich habe heute Abend unseren Text mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Der Karl-Heinz hat ihn schon vorgelesen. Nun ist ein kleiner Text und ich lese ihn uns nochmal vor. Ich bin davon überzeugt, dass niemand hier ist, der ihn auswendig kennt. Von daher ist immer gut, man hört einen Text auch ein zweites Mal. Also Lukas Evangelium. Und zwar das 10. Kapitel, ab Vers 38. Wir können sagen, dass wir uns so circa am Ende des Dienstes vom Herrn Jesus befinden, in dem Winter, wo er darauffolgend im Frühjahr dann auch gekreuzigt wurde. Und der Ort, in dem wir uns befinden, der wird hier gar nicht genannt. Hier ist nur die Rede von einem Dorf. Wir wissen aber, dass Martha und Maria nun in Bethanien wohnte. Das ist ein Ort, der circa 3 Kilometer entfernt von Jerusalem sich befindet. Aber jetzt lese ich uns unseren Text einmal vor. Es geschah aber, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Der Herr ist mit seinen Jüngern unterwegs. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn in ihr Haus auf. Ich lese aus der Neuen Luther-Übersetzung vor, nicht, dass ihr jetzt euch wundert, was ist das für eine Übersetzung. Also es ist nicht die Schlachter 2000, aber der Text ist der gleiche von der Grundlage, vom griechischen Grundtext. Also diese Martha nimmt den Herrn Jesus in ihr Haus auf. Vers 39. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Also so quasi, sie lässt mich ganz allein, ich muss alles allein machen. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortete ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden soll. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür danken, dass dein Wort für uns eine rechte Speise darstellt. Und dein Wort enthält alles, was wir brauchen und nötig haben. Man muss nichts an deinem Wort verändern, es darf genau so bleiben, wie es da steht. Herr, wir freuen uns an deinem Wort, aber wir bekennen dir zugleich auch, dass wir Mühe haben, es oft zu verstehen und es für unser Leben anzuwenden. Herr, hilf uns, wir sind hier auf deine Hilfe, auf deine Gnade, auf deinen Beistand, auf die Unterweisung durch deinen Geist auch angewiesen. Lehre du uns, Herr Jesus Christus, dass wir heute Abend zu deinen Füßen sitzen, dass wir recht hören und recht aufnehmen können und die Lektionen in unserem Leben recht umsetzen können, dass wir aber auch dich noch besser kennenlernen können und lieb gewinnen können. Das schenke du uns auch. Nun wollen wir dir danken, Herr, dass wir deinem Wort und deinen Verheißungen vertrauen dürfen, dass du uns segnen möchtest, dass du dein Haus aufbauen möchtest und voranführen möchtest zur göttlichen Größe, zur Reife. Wir danken dir dafür. Befehle uns in deine Hände. Amen. Wir wollen heute Abend nichts anderes tun, als uns diese Martha, die Schwester der Maria näher zu betrachten. Wir schauen zum einen mal ihre Einladung an, die sie hier an den Herrn Jesus weitergibt, ihren Dienst und zuletzt ihren Herrn. Die Martha, was ist das überhaupt für eine Person? Für circa 25 Jahre habe ich auf einer Freizeit eine Bibelarbeit über die Martha gehalten. Die kam da drin vor und sie fiel in meiner Beurteilung ganz schlecht aus, die Martha. Das heißt also, ich habe ihr kein gutes Zeugnis ausgestellt. Ich war damals auf der Bibelschule und muss zu meiner Schande sagen, dass ich aber gar nicht alle die Texte über die Martha gelesen hatte, die es zu lesen gab. Denn dann wäre man auf den Gedanken gekommen, dass diese Martha beileibe nicht ungläubig ist, sondern durchaus ein Kind Gottes. Und wir werden das nachher auch noch feststellen, sie tut manches, was wir wirklich auch als gut und richtig und vorbildlich ansehen können. Wir können durchaus von ihr auch lernen. Im Laufe der Zeit lernt man, vorsichtiger zu sein, wenn man Menschen trifft, die schnelle Vorurteile, das ist jetzt nur noch, ist jetzt erst einmal Einleitung, die schnelle Vorurteile, die manchmal da sind, die sind nicht immer so die besten Ratgeber, wenn wir Menschen dann auch vielleicht längere Zeit kennen. Das möchte ich euch nur als kleiner Tipp mitgeben. So ging mir's mit der Martha, meine Auslegungsgeschichte zu der Martha. Also die Martha, die lädt den Herrn Jesus ein. So steht es in unserem Text. Das Erste, was wir uns näher betrachten wollen. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf. Jetzt würden wir heute sagen, ach, das ist ja nichts Besonderes. Machen wir auch. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass bei einzelnen von euch zu Hause ab und zu dann auch Einladungen sind, Hauskreise stattfinden. Ich weiß es nicht, aber durchaus denkbar. Aber in der damaligen Zeit war es so, dass jeder, der mit dem Herrn Jesus zu tun hatte, geächtet war. Ich will es euch beweisen. Im Johannesevangelium in Kapitel 9 lesen wir von jemand, der sein Augenlicht wieder bekommen hat. Und die Pharisäer, die fragen die Eltern, wie das sich denn nun verhalten hat und wie er gesund geworden ist. Johannes 9, Vers 22. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass jeder, der ihn als Christus bekennen würde, aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Jeder, der ihn als Christus bekennen würde, aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Wenn wir noch drei Kapitel weitergehen, Kapitel 12, Vers 42, lesen wir etwas weiteres. Dort heißt es dann, Johannes 12, Vers 42, doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Das Bekenntnis zu dem Herrn Jesus Christus war damals eines, was viele Nachteile mit sich gebracht hat. Jetzt mag man sagen, das ist ein ländliches Dorf, Bethanien, ist nicht im Zentrum, in Jerusalem, da waren die Pharisäer nicht so auf der Hut und haben es nicht mitbekommen. Wissen wir es genau? Eines ist ganz klar, dass es ein mutiges Bekenntnis ist zu dem Herrn Jesus Christus, wenn sie ihn in ihr Haus einlädt. Heute haben wir es viel einfacher. Zum einen ist es so, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht so bekannt sind wie der Herr Jesus Christus, der damals wirklich bekannt war. Und dann natürlich auch identifiziert wurde mit seiner Botschaft, die er verkündet hat, seiner Lehre, die er gelehrt hat. Also bei uns können Leute rein und raus spazieren und niemand kommt vielleicht auf den Gedanke, dass es sich da um Christen handelt. Menschen, die dem Herrn Jesus Christus folgen. Aber irgendwo in unserem Leben, in unserer Nachfolge, stehen wir auch vor solche Situationen, wo wir sagen, jetzt den Herrn Jesus dabei zu haben, ihn einzuladen, ihn aufzunehmen, da bedarf es einer gewissen Menge von Mut. Was sind es bei uns für Situationen? Es gibt sie durchaus. Und wir sind kühle Rechner manchmal. Wir rechnen uns aus. Was kostet es mich, wenn ich jetzt so ganz offen mich zu dem Herrn Jesus Christus stelle? Vielleicht nicht alle, aber viele von uns machen das durchaus. Sie erwägen ihre Worte. Sie überlegen sich, was sie damit bewirken. Ich möchte zu der Ehre von dieser Martha sagen, dass sie einfach so eine Liebe zu dem Herrn Jesus hatte, dass sie sich dafür entschieden hat, ich lade ihn in mein Haus ein. Komme, was wolle, geschehe, was auch immer will oder was auch eben geschieht. Können wir es Gott überlassen, was er aus unserem Zeugnis macht? Können wir einfach nur sagen, Herr, es fällt mir jetzt nicht leicht, mich zu bekennen und dich mit hineinzunehmen in mein Leben, in meine Arbeit, in die Gemeinschaft, wo ich jetzt auch mich befinde, aber ich möchte es doch dir überlassen, was du daraus machst. Eines weiß ich, ich werde nie einen Nachteil, einen wirklichen Nachteil davon haben. Und diese Überzeugung musste die Martha auch gewonnen haben. Sie hat also Mut. Diesen Mut wünsche ich uns sehr. Er ist heute gefragt, weil das Zeugnis für den Herrn Jesus Christus nicht populär ist, sondern eher eines, was mehr und mehr bekämpft wird. Nicht nur hat sie Mut, sondern sie hat auch ein Herz für die Sache Jesu. Ihr mögt jetzt zu mir sagen, ja, am Ende steht sie aber doch bloß am Herd. Und na gut, der Herd gab es damals noch nicht, aber so sage ich es jetzt. Und hat gekocht. Die andere, die Schwester ist ja, die nun auch sich also mit dem Herrn Jesus nicht unterhalten hat, sondern auf ihn gehört hat. Aber eines davon bin ich überzeugt. Die Martha, die hat den Herrn Jesus nicht nur in ihr Haus eingeladen, um ihn zu bewirten, sondern ich glaube, dass sie wirklich auch ein Interesse an seinem Werk hat. Und dass sie im Haus durchaus auch ihn gefragt hat, woher er jetzt kommt und was seine letzten Stationen waren und was er auch dort alles erlebt und erfahren hat. Wir können es nachlesen in der Evangelie. Wir müssen jetzt nicht direkt zu dem Herrn Jesus gehen und ihn deswegen fragen. Aber in einer Angelegenheit müssen wir doch auch arbeiten, wenn wir heute die Geschichte des Reiches Gottes in unserer Zeit uns betrachten wollen. Können wir nicht einfach sagen, ach ja, da schaue ich in der Evangelie nach. Sondern da muss ich schauen, Herr, was tust du hier unter uns? Ihr seid hier eine Schar von 30, 40, 50, 60 Leute. Und wenn jeder nur reinmarschiert in die Gemeinde und rausmarschiert in die Gemeinde und wir nicht füreinander da sind, einer trage das andere Laster, nicht Anteil aneinander habe, nicht füreinander bete und eintrete, dann ist etwas mit der Gemeinschaft nicht in Ordnung. So soll es in jeder Gemeinde sein, so muss es in jeder Gemeinde sein. Das ist so wichtig. Also müssen wir uns auf die Spur machen und fragen, Herr, was tust du? Wie wirkst du hier in meiner Gemeinschaft, in meiner Gemeinde, aber auch draußen, eben wo ich lebe, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich bin? Hat Gott nicht dort auch seinen Weg? Hat der Herr Jesus dort nicht auch seine Dienste? Bewegt er sich dort nicht auch und dient und wirkt und handelt? Oft merken wir es gar nicht. Oft ist es uns nicht bekannt, oft fragen wir aber auch gar nicht nach. Davon bin ich überzeugt, dass die Martha, als sie den Herrn Jesus eingeladen hat, auch eben wissen wollte von ihm und von seinem Werk und von seinem Dienst. Und darüber sollten wir uns auch Gedanken machen. Nicht nur, was es die Gemeinde betrifft, nicht nur, was auch die Arbeit, die Familie, unser Umfeld zu Hause betrifft, in der Nachbarschaft, sondern auch, was die Mission betrifft. Wer von euch hat Gebetsanliegen von Geschwistern und Gemeinden in Südafrika, wo euer Pastor herkommt? Kennt ihr Leute? Betet ihr für Leute dort? Habt ihr euren Pastor, den Johann, gefragt, wer vielleicht gerade auch Gebetsunterstützung braucht? Nun, das ist eine Geschichte, die da ist bei euch, denn der Johann kommt von Südafrika. Und von daher ist es gar nicht so weit weg, dass man sich darüber Gedanken macht und sich erkundigt, was geschieht denn da? Was tut der Herr Jesus da? Wie geht es dort in der Gemeinde? Wie geht es dem Martin Hult, der euch ja auch einmal besucht hat? Er ist jetzt Ende des letzten Jahres heimgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle überhaupt mitbekommen habt. Ich denke aber, ja, der Johann wird sicherlich erzählt haben. Ich will nur Beispiele geben. Also, wir könnten jetzt genauso auch hergehen und diesen Horizont nicht so weit nehmen oder setzen, bis Südafrika könnte sagen, hier Deutschland. Was tut der Herr in Deutschland? Was tut der Herr in Heilbronn? Aber wir anlegen dafür, das zu wissen, dem Herrn Jesus hinterherzugehen, uns Gedanken darüber zu machen, sein Werk auch hier zu betrachten. Die Martha wollte wissen, nicht nur, was der Herr Jesus in ihrem Ort tat, sondern sicherlich auch, was er an andere Orte getan hat. Aber eines ist bei ihrer Einladung auch noch vorzufinden. Sie hat Zeit. Also die Martha, die war ja nun nicht irgendwo eine reiche, vermögende Immobilienmaklerin, die vielleicht also im Besitz des halben Ortes war. Und von daher hat sie 1000 Angestellte gehabt und sie wusste schon gar nicht mehr, was sie überhaupt mit ihrer Zeit anfangen sollte. Und von daher hat sie gedacht, es wäre doch mal schön, so einen Reiseevangelist bei sich zu haben. Ne? Die hatte ihre Arbeit, wie wir auch. Sie hatte ihr Haus, gut, okay, aber sie musste arbeiten. Was auch immer ihr Arbeitsfeld war, dieses Arbeitsfeld war da. Und trotzdem zusätzlich diese Zeit für den Herrn Jesus und seine Angelegenheit. Sie hat ihn eingeladen in ihr Haus. Das ist eine Angelegenheit, mit der wir heute auch immer wieder zu tun haben. Das Reich Gottes, die Gemeinde, der Herr Jesus, sie brauchen Zeit. Es sind Dinge, die zusätzlich mit eingerechnet werden müsse. Und vielleicht sogar muss manchmal das eine oder das andere zurückstehen. Manchmal sogar wegfallen, dafür, dass man Zeit hat. Nachher werden wir es noch sehen, wenn wir die Martha in ihrem Dienst betrachten und was der Herr ihr zu sagen hat. Aber es ist gar nicht selbstverständlich, dass hier jemand sagt, ich habe Zeit, ich habe Platz, komm zu mir, ich lade dich ein. Habt ihr Zeit? Zeit für den Herrn Jesus Christus? Was ist angemessen? Was darf man von Kindern Gottes erwarten? In Erweckungszeiten, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, lesen wir, dass sie täglich im Tempel waren und dort miteinander Gemeinschaft hatten. Wenn wir das heute hören, dann sagen wir, ach, das ist ja übertrieben. Können wir uns das vorstellen? Heute ist Sonntag, da haben wir sogar zwei Gottesdienste. Aber morgen schon wieder Gottesdienst und am Dienstag schon wieder Gottesdienst und am Mittwoch wieder Gottesdienst, Donnerstag Gottesdienst, Freitag Gottesdienst, Samstag Gottesdienst. Was ist angemessen? Was ist richtig? Gar nicht leicht zu sagen. Aber eines ist ganz klar, in Zeiten der Erweckung hat die Gemeinde immer nach Gelegenheit gesucht, in den Gottesdienst zu gehen. In der Reformation sind aus dem Grund die Wochentagsgottesdienste eingerichtet worden, weil die Christen in den Gemeinden sagten, wir wollen morgens, bevor wir in die Arbeit gehen, Gottesdienst haben. Wer würde zustimmen bei euch? Wer würde zustimmen bei euch? Versteht ihr, das ist jetzt nur so eine rein theoretische Frage, aber trotzdem, wer hat Zeit? Ich will hier nicht irgendwie ein Maß setzen oder sagen, hier, das ist also der Maßstab, sondern ich möchte euch fragen, ob der Herr Jesus mit der Zeit, die ihr ihm gebt, zufrieden ist, dass er sagt, ach, du brauchst mir gar nicht mehr Zeit geben, du kannst mir gar nicht mehr Zeit geben. Dann ist okay, dann habe ich also nichts euch zu sagen. Aber könnte es nicht auch sein, dass der Herr Jesus unter Umständen im Gespräch mit euch, wenn er persönlich euch anspricht, sagt, ach, wenn du doch noch etwas mehr Zeit für mich hättest, würde ich mich freuen. Ich habe da einige Dinge und Angelegenheiten, aber ich brauche Leute, die Zeit haben. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Zeit braucht man, die brauchen wir heute ganz besonders. Und wir müssen sie uns nehmen. Sie ist eine gesegnete Zeit, die wir für den Herrn zur Verfügung stellen. Aber gehen wir weiter. Ich möchte nicht zu lange an meinem ersten Punkt stehen bleiben. Die Einladung von der Martha haben wir angesehen. Nun müssen wir ihren Dienst betrachten. Jetzt würde man vermuten, wenn jemand so eine tolle Einladung auch dem Herrn Jesus Christus zukommen lässt, jetzt läuft's glatt. Ach, da ist jemand, der hat Zeit, der hat Mut, der hat ein Anliegen für die Sache Jesu. Nun, was kann es bessere Voraussetzungen geben? Gibt es bessere Voraussetzungen? Das reicht doch aus. Jetzt müsste doch alles von ganz alleine laufen. So würde man denken. Aber es läuft nicht von ganz alleine und es läuft leider in mancherlei Hinsicht verkehrt. Das ist das Erstaunliche an unserem Text. Wir haben hier niemand, der dem Herrn Jesus Christus gegenüber kritisch wäre in dem Sinn, ne, also was soll ich mit ihm zu tun haben? Was will der in meinem Haus? Sondern wir haben jemand, der offen ist, der sich Zeit nimmt und der sich zu schaffen macht, viel zu schaffen macht. Martha aber machte sich viel zu schaffen. Hört sich das nicht gut an? Im Schwäbischen gibt es diesen so schönen wie so dämlichen Spruch, Schaffe, Häuslebauer und nicht nach der Mädle schaue. Ich glaube, so irgendwie geht es. Also, der Schaffende. Gut, grundsätzlich muss man sagen, es ist ja recht, wenn jemand fleißig ist. Das ist nicht verkehrt. Aber warum kritisiert der Herr dann sie? Warum sagt er zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Es reicht nicht aus zu sagen, ich mache mir meinen Arbeitsplan und ich nehme mir vieles vor und pack vieles drauf und dann bin ich beschäftigt und dann ist es gut. Wir kommen aus dieser Welt, in der wir leben, hier in Baden-Württemberg, hier in Heilbronn. Ihr lebt hier in Heilbronn und ihr habt hier die Heilbronner Mentalität, wie wir sie haben in Neustein, die Neusteiner Mentalität, so viele Unterschiede gibt es da gar nicht. Aber da ist es schon so, dass man sagt, also gut, wenn jemand ordentlich und strebsam und fleißig ist, nun dann also muss das doch auch in Ordnung sein. Aber es war hier nicht in Ordnung. Jetzt könnte man aber auch noch sagen, liebe Martha, eigentlich... Jetzt müssen wir doch fair sein, du tust was für den Herrn. Denn sie hatte nicht für sich gekocht, sondern für den Herrn. Sie hat nicht sich gesorgt für sich, als sie den Herrn Jesus eingeladen hat, sondern sie hat ihm dienen wollen. Jetzt sind wir ganz komplex. Da ist jemand, also ganz verwirrt, da ist jemand, der will dem Herrn dienen. Und er macht ganz viel. Und trotzdem sagt der Herr zu ihm, es klappt noch nicht so, wie es klappen soll. Du bist um vieles besorgt und beunruhigt. Eins aber ist nötig. Wie geht es euch? Ich habe jetzt eine Waffe gezogen, wo ihr aufpassen müsst. Also ganz allein zu sagen, ich bin beschäftigt, reicht noch nicht aus. Ihr merkt es, unser Text sagt es. Denn die Martha hat sich viel zu schaffen gemacht, um ihm zu dienen. Sie hätte es genauso gesagt und verteidigt. Ich stehe hier für den Herrn und ich koche hier und ich, was auch immer zu tun war. Da gab es noch andere Dinge, die sicherlich auch möglich waren, wo man dem Herrn dienen konnte. Wäsche etc., alles Mögliche musste immer versorgt werden. Das mache ich für den Herrn. Und jetzt, was sagen wir? Könnte es sein, dass ihr und dass ich, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, ob das, was wir tun, wirklich das ist, was der Herr möchte, was wir für ihn tun sollen. Allein zu sagen, ich tue dies für den Herrn, reicht noch nicht aus. Man kann auch verkehrte Dinge tun mit dieser Überschrift, ich tue es für den Herrn. Die Martha hat das, was sie getan hat, für den Herrn getan. Wenn man genau hinschaut auf unseren Text in der Elberfelder, in der Unrevidierten, wird es als Fußnote mitgegeben, heißt es im Grunde genommen, sie wurde abgezogen. Mit dem, was sie getan hat hier, hat sie sich eigentlich sogar mehr und mehr vom Herrn entfernt. Nicht, dass sie jetzt ungläubig geworden wäre, ganz und gar nicht, der Herr bewahrt sie, aber sie hat sich so mitreißen lassen, so in ihrem Arbeitseifer, in ihrem Arbeitsfieber und wurde mehr und mehr und mehr weggezogen. Kennt ihr das? Wir können etwas tun, was legitim ist. Das, was sie hier getan hat, ist nicht unbiblisch, zu kochen, jemanden zu versorgen. Es ist rechtens. Es ist gut, es ist richtig. Aber hätte sie es die ganze Zeit tun müssen? Hätte sie es in der Intensität tun müssen? Hätte sie es jetzt in dem Augenblick tun müssen? Nun, die Frage stellt heute der Herr euch, mir. Müssen wir das, was wir tun, in dieser Intensität tun? So viel, so lang, so intensiv. Wäre es denkbar, wäre es möglich, dass es in unserem Leben Dinge gibt, von denen wir sagen, ja, aber ich tue es doch auch für den Herrn. Das ist auch eine Sache, wo ich für den Herrn tue. Und das ist eine gute Sache. Aber es hält uns doch auf, das andere zu tun. Das, was gut wäre, das eine, was notwendig wäre, das, was die Maria nämlich tut, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Seid mal ehrlich, was haben wir nicht für, ich will jetzt nicht sagen Entschuldigungen, sondern für gute Argumente in der Hand, wenn es darum geht, unsere Zeit, die wir ganz persönlich mit dem Herrn verbringen, in der Stille oder vielleicht auch in Gemeindebesuche, abzukürzen. Ja, und ich muss das machen. Und jetzt gleich ist ein Termin, und da ist mein Terminkalender, und da sind meine Aufträge, und da ist meine Arbeit, und das ist alles eine gute Arbeit. Aber diese gute Arbeit kann uns am Ende so weit wegführen, dass wir nicht mehr Zeit haben, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Wir mögen uns noch einreden, das ist alles recht hier, was ich mache. Und ich meine es auch gut. Aber innerlich sind wir schon beunruhigt. Das sagt der Herr Jesus auch der Martha selbst. Er erklärt ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Also, ihr Dienst an und für sich, den sie tut, der bringt ihr gar nicht den Segen, den sie eigentlich sich erwünscht. Im Gegenteil. Sie sorgt sich über die Maße, sie ist beunruhigt. Kennen wir das nicht auch? Vielleicht lassen wir uns beunruhigen von Dingen, alltägliche Dinge, gute, nützliche Dinge, die notwendig sind, die gemacht werden müssen. Das ist gar keine Frage, sie müssen gemacht werden. Sie sind notwendig. Aber auf einmal ziehe sie uns weg, sie ziehe uns davon und wir merken es gar nicht, wir sind auf einmal gar nicht mehr erreichbar. Wir haben uns wegziehen lassen. Und dann fängt es bei uns an, wir klagen dann. Es ist interessant, die Martha beginnt hier nicht nur ihre eigene Schwester anzuklagen, sondern auch den Herrn Jesus anzuklagen. Müsst ihr mal lesen, so wie sie es sagt. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Zwei Anklagen. Du fragst nicht und meine Schwester lässt mich allein. Also sie klagt ihre Schwester an und sie klagt den Herrn Jesus an. Versteht ihr? Das sind Dinge, die uns aufzeigen, hier läuft etwas völlig verkehrt. Sie ist diejenige, die hier auf dem falschen Weg ist. Nicht die Maria, nicht der Herr Jesus. Man kann nicht sagen, der Herr Jesus, der hätte sich zu der Maria in die Küche stellen sollen oder die Maria hätte sich zu der Martha in die Küche stellen sollen. Das sagt der Herr Jesus auch. Die Maria hat es schon recht gemacht. Aber sie, die Martha, mit ihrem eigentlichen guten Ansatz, mit ihrem eigentlichen guten Wille oder guten Einstellung, kommt dahin, dass sie durch ihren Dienst, der falsch ist, am Ende nicht nur beunruhigt und besorgt ist, sondern aber auch anfängt zu klagen. Auch das ist etwas, was wir kennen. Wenn wir unsere Arbeit nicht so uns einteilen, wie Gott es möchte, unseren Dienst, unser Leben, alles, was damit zusammenhängt, werden wir unzufrieden. Aber wir denken in dem Augenblick gar nicht daran, dass wir die Schuldigen sind. Sondern wir sagen, ach, da ist der Schuldige. Die Schwester ist schuld. Oder noch schlimmer, der Herr ist schuld. Du fragst hier gar nicht. Du lässt mich hier ganz allein stehen. Das muss dir doch bewusst sein, dass ich hier überfordert und überlastet bin. Und du kümmerst dich gar nicht darum. Das ist die Anklage von der Martha gegenüber dem Herrn Jesus. Du fragst nicht. Habt ihr gerade in eurem Herzen solche Klage? Klage, die in die Richtung gehe, dass ihr den Eindruck habt, irgendwas läuft verkehrt. Wir kommen zu kurz. Wir werden benachteiligt. Wir werden ausgenutzt. Leute, die uns helfen sollten, helfen uns nicht. Und der Herr, der uns beistehen sollte, steht uns nicht bei. Das kennen wir alle. Das sind Gedanken, die wir immer wieder auch haben, nicht nur Gedanken, sondern wir sprechen das durchaus auch aus. Dazu sind wir auch in der Lage. Mir ist es so wichtig, dass ihr begreift, wie ein Dienst, der gut anfängt, mit einer guten Einstellung. Sie nimmt den Herrn Jesus in ihr Haus auf. Und sie ist willig, etwas zu tun, wie dieser Dienst, der gut anfängt, doch völlig verkehrt endet. Es ist kein Selbstläufer, dass wir sagen können, also wir ergreifen uns irgendetwas, sagen, wir tun es für den Herrn und dann ist es gut. Ich will es mal mit einfachen Worten versuchen klarzumachen. So wie wir Unterweisung hier bei der Maria sehen wir es, die zu den Füßen von dem Herrn Jesus sitzt, brauche, wir brauchen diese Unterweisung jeden Tag, so brauchen wir auch für unseren Dienst, für unsere Arbeit, göttliche Unterweisung und Anleitung. Das hört sich jetzt komisch an. Dann will er mir jetzt auch noch meinen Terminkalender aus der Hand nehmen, so quasi, ne? Aber der ist doch so schön und kann ich so schön ausfüllen. Und das mache ich auch so gern. Ne? So. Mag sein. Aber wenn du am Ende beunruhigt und besorgt bist und wenn du am Ende andere und den Herrn anklagst, ja, dann bist du doch auch nicht zufrieden. Dann lass doch lieber deine Zeiteinteilung dir vom Herrn machen. Dann frag ihn doch. Dann lass ihn doch auch die Möglichkeit, dass er dich ganz konkret führen kann, auch in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deiner Einteilung, in deiner Zeit. Und das ist schwer, das weiß ich persönlich auch, dass man da zu kämpfen haben kann. Manchmal sind es die eigenen Schwachheiten und man kriegt sie gar nicht weg. Manchmal lässt es der Herr zu, dass wir so richtig in ein Loch fallen. Und dann sind wir bemüht, ach, wir wollen gerne aus diesem Loch wieder rauskommen. Aber es ist viel zu tief für uns. Wir strengen uns an, aber es geht nicht. Wir wollen gerne nicht mehr besorgt sein. Die Martha hat es vielleicht auch probiert. Wir wollen gerne nicht mehr beunruhigt sein. Wir sagen, ach, diese Klage lasse ich jetzt doch mal. Aber es geht dann nicht. Bis dass wir dann dahin kommen zu sagen, ja, das muss ich doch lernen. Ich muss lernen, zum Herrn Jesus zu kommen wie ein Kind und muss ihm sagen, Herr, wenn du nicht meinen Tag in deine Hand nimmst, dann klappt es nicht. Ich habe meine Fehler, meine Schwäche, ich habe meine Eigenart, ich renne einfach davon. Wenn ich also da so Besuch habe, dann bin ich nicht mehr zu bremsen, du weißt es, und dann habe ich so meine Vorliebe und all dies und jenes und ich sehe es einfach nicht, was du willst. wenn wir es dann tun, werden wir entdecken, dass der Herr Jesus für diese Angelegenheiten ein Anliegen hat, ein großes Anliegen hat. Ist euch aufgefallen, dass er hier zweimal ihren Namen, und da komme ich jetzt zum Herrn, zweimal ihren Namen erwähnt? Martha, Martha. Er muss sie förmlich rufen. Er kennt das alle ganz genau. Da ist jemand, also voll unter Dampf, ne? Auf 180. Also die kommt da aus ihrer, naja, ich hätte es gesagt, Küche herausgestürmt. Und sie ist geladen, sie ist wirklich geladen. Und sie ist davon überzeugt, man tut ihr Unrecht. Und die Schwester lässt sie allein und der Herr fragt nicht nach ihr. Und jetzt muss er sie erst mal erreichen, er muss sie erst mal stoppen, er muss erst mal zu ihr sagen, Martha, Martha, dass sie mal aufnehmen kann, zuhören kann. Ihr wisst, wie das ist, wenn wir Volldampf, ne, die Maschine voraus haben, wie bei der Titanic. Die ist jetzt vor 100 Jahren also auf diesen Eisberg gekracht. Ja gut, der Eisberg, der wurde schon wahrgenommen, aber die Maschine, die war nicht mehr in der Lage, eben rechtzeitig so vom Steuerrad mit allem bedient zu werden, dass sie eine andere Richtung einnehmen konnte. Das Schiff war so groß. Und von daher gelang es nicht mehr, dieses Manöver eben an diesem Eisberg vorbei. So geht es uns manchmal. Wir sind so richtig wie der Titanic. Und Volldampf voraus, geradeaus, voran. Ne? Die Maschine läuft und jetzt kann man uns nicht mehr aufhalten. Aber der Herr kann. Das ist mir genauso, wenn nicht noch viel wichtiger, wie das, was ich vorher über diesen Missratener Dienst von der Martha gesagt habe. Hier hat sie Besuch bekommen von jemand, der nicht nur redet, sondern das Herz auch verändert. Oh, das ist Gottes Handwerk, Herzen zu erneuern. Seine Worte haben Kraft und Macht, Neues zu schaffen. Und sie dringen in unsere Herzen und machen Eindruck mehr als alle anderen Worte von anderen Menschen. Das Volk hat es bemerkt, er redet gar nicht so wie die Schriftgelehrte, so haben sie es dann formuliert. Ganz anders, ganz anders. Ist es nicht gut, dass er uns bremsen kann? Dass er uns aufhalten kann? Er kriegt es hin, dass wir zum Stillstand kommen. Und da erst sind wir ja auch in der Lage, dann was aufzunehmen. Ne? Wenn wir mal das andere beiseite gelegt haben. Wenn ich meine Anklage beiseite gelegt habe, meine Unruhe, meine Besorgnis zur Seite gelegt habe. Und wenn ich höre, jetzt ruft er mich, er ruft meinen Namen. Martha, Martha, wie auch immer ihr heißt. Aber er macht es heute gar nicht anders. Wenn er uns was zu erklären hat, etwas, was für unser Leben von großer Bedeutung ist, dann macht er es uns so klar, dass wir wissen, er hat mich mit meinem Namen gerufen. Ich höre jetzt. Ich weiß, dass er mit mir reden will. Die Art, wie er mit ihr redet, finde ich schön. Wunderbar. Wisst ihr, er stellt die Martha nicht in die Ecke und schimpft sie aus und kritisiert sie und lässt sie dort stehen. Ich bin als Kind mal im Kindergarten in die Ecke gestellt worden und hat man mich vergessen, wieder rauszuholen. Sind die Kinder schon nach dem Kindergarten rausgekommen. Meine Mutter hat gesagt, ja, wo ist denn mein Sohn, ne? Und da fiel es der Kindergärtnerin ein, oh, den haben wir vergessen, der hinten in der Ecke. Und dann also war das nicht so toll. Der Herr Jesus macht es nicht in dieser Weise. Er sagt zu der Martha, 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 du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Und damit erwähnt er durchaus auch, dass sie etwas tut. Dass sie was macht. Dass sie tätig ist. Er sagt jetzt nicht einfach nur, Martha, das ist alles gar nichts, was du da machst. Aber er möchte, dass sie ihre Gewichtung ganz anders verteilt. Der David hatte mal gesagt, als es darum ging, bestraft zu werden vom Herrn, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Wisst ihr, warum er das gesagt hat? Er wusste, sein Herr ist barmherziger als die Menschen. So ist es, das ist wirklich so. Oder Herr ist ein barmherziger Seelsorger. Er könnte uns in einer Art ansprechen und er könnte das zurecht tun, ohne dadurch sich selbst zu versündigen oder Unrecht zu tun, dass wir vernichtet werden würden, verurteilt werden würden. Aber er liebt uns, er liebt seine Kinder, er liebt die, die zu ihm gehören, die er geboren hat aus seiner freien Gnade, für die er sein Blut hat fließen lassen am Kreuz. Er liebt sie, er hat sie erkauft mit seinem Leben. Sie sind sein und er geht ihnen hinterher. Er lässt sie nicht los. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt er selber im Johannesevangelium im 10. Kapitel. Was für ein wunderbarer Seelsorge haben wir. Martha, Martha, du machst dir viel zu schaffen. Du bist besorgt und beunruhigt und vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden wird. Er sagt ja nicht einmal direkt zu ihr, was sie tun soll, sondern indirekt. Wisst ihr, dass der Herr Jesus uns zum Nachdenken anleiten möchte? Manchmal wundert ihr euch, warum kriegt ihr nicht eine klare Antwort? Ja, nein, 2,50 Meter, 4,80 Euro oder was weiß ich was. Also wir wollen immer eigentlich definitive Antworten, klare Antworten, wo man immer viel machen müsse. Und der Herr will, dass wir nachdenken. Und der Herr möchte, dass wir mitgehen. Seine Unterweisung regt uns an, selber auch mit dabei zu sein. Nicht wie eine Maschine einfach nur zu funktionieren. Er möchte, dass wir über die Dinge, die er uns zu sagen hat, auch weiter nachdenken. Und manchmal ist es so, dass er sich in der Art und Weise, wie er sich ausdrückt, nicht so einfach ausdrückt immer, dass wir es sofort gleich verstehen, sondern wir müssen dann schon mal mitgehen. Was ist es jetzt eigentlich so, was die Maria gerade macht? Ja, und das soll das Gute sein? Das soll das Gute sein? Das regt mich jetzt aber auf, nicht? Also das war ja gerade das, was ich kritisiert habe. Und das soll jetzt das Gute sein? Ja. Das ist, was wir hier wahrnehmen an der Seelsorge Jesu. Warum ist es eigentlich etwas Gutes, ein gutes Teil, was sie erwählt hat? Auch diese Frage muss sich jetzt die Maria an die Martha stellen. Und wir müssen sie uns stellen. Bitte, ihr werdet nie in eurem Bibelstudium irgendwo Freude am Wort Gottes bekommen, wenn ihr diese Frage nicht stellt. Warum ist es das gute Teil, eben das, was nötig ist, zu den Füßen von Herrn Jesus zu sitzen? Das muss ich mich fragen. Und ich muss es mich intensiv fragen. So intensiv, dass ich, ob ich jung oder alt bin, sage, ich muss jetzt zu den Füßen von dem Herrn Jesus mich hinsetzen. Mach draußen dieser Kochtopf, koche und was auch immer da geschieht, das können wir so regeln, anders regeln. Ich muss das gute Teil erwählen. Das, was nötig ist, notwendig ist. Es gibt Dinge, die nötiger sind als andere. Es gibt Dinge, die wir weglassen müssen, weglassen können. Und das ist aber das große Problem in unser aller Leben, weil jedes einzelne Ding, was in unserem Leben sich uns darstellt, so wichtig ist. Ich finde es immer lächerlich, wenn ich Werbung mir betrachte. Egal, ob es Werbung ist in der Zeitung, ob es Werbung ist im Internet, im Fernsehen, egal was auch immer. Jede Werbung erhebt den Anspruch, lebenswichtig zu sein. Wenn du das nicht tust, wenn du mich nicht trinkst oder isst oder was weiß ich was oder anziehst, dann kannst du nicht leben und kannst nicht glücklich werden. Das ist der Anspruch. Alles sagt im Grunde genommen, ich bin absolut lebensnotwendig. Du kannst nicht an mir vorübergehen. Das ist eine List. Und eine ganz geschickte List. Das ist die List des Widersachers, dass er uns im Grunde genommen mit seinem großen Netz einfangen will und beschäftigen will. Du darfst alles machen. Aber setz dich nur nicht zu den Füßen des Herrn Jesus. Höre nur nicht auf ihn, lies nur nicht sein Wort, bete bloß nicht so viel, am besten gar nicht. Daran hat sich nichts geändert bis zum heutigen Tag. Macht er heute noch genauso. Er sagt uns, ach, ich kann dir einen Haufen Geschäft geben. Schöne Sache. Sache, wo du nachher sagen kannst, das habe ich für den Herrn Jesus getan. Und das kannst du machen bis von morgens bis also abends. Beschäftigt dich. Kein Problem für ihn. Aber das Eigentliche bleibt dann eben doch auf der Strecke. Das, was getan werden soll, was notwendig ist, das gute Teil. Ihr müsst es für euch persönlich rausfinden. Ganz persönlich für euch entdecken, dass es wirklich das gute Teil ist, das, was euer Leben reich macht, was euch segnet. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Widerstandskraft unser Leib uns entgegensetzt in eine geistliche Aufgabe des also gerade Bibelstudiums und Gebets. Als würde er jedes Mal sofort zusammenbrechen wollen, wenn wir uns dran machen, die Bibel zu lesen oder zu beten. Vielleicht empfindet ihr das nicht ganz genauso. Vielleicht sind es bei euch andere Dinge, die da auch auftreten. Aber es ist ein ganz großer Kampf, den wir da zu kämpfen haben. Und das, was die Martha erlebt, erleben wir in gleicher Weise. Für den Herr Jesus ist es nicht neu, und er ist in der Lage, uns die Anleitung zu geben, dass wir zurechtkommen können. Ich möchte euch aber am Ende von dieser Predigt diese Frage stellen. Ist es euch wichtig zu wissen, was ist eigentlich dieses eine? Dieses eine, was ich auch brauche, was für mich notwendig, was für mich nötig ist? Was ist es für mich? Was bedeutet es in meinem Leben? Wie kriege ich es hin, mich zu den Füßen, zu dem Herrn Jesus hinzusetzen, ihm zuzuhören? Werdet ihr diese Frage euch stellen? Seid ihr in der Lage, wie der Psalmist zu sagen, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Psalm 16, Vers 2 und dann Psalm 27, Vers 4. Eins bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge und die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Was ist bei dir das eine? Das absolut Notwendige. Wisst ihr, dass das eine Einschränkungen mit sich bringt. Es streicht Dinge weg und fokussiert mich auf eine Sache. Auf eine Sache ganz besonders. Es ist ein Einschnitt, den der Herr Jesus hier im Leben von der Martha vornimmt. Er nimmt ihr Dinge einfach weg. Dinge, die für sie wertvoll und wichtig sind. Dinge, die sie gern macht. Dinge, die ihr bisher so viel bedeutet haben. Und er nimmt sie ihr einfach weg und sagt, schau, das alles miteinander. Du brauchst es nicht in der Weise. Das eine, das brauchst du. Das ist nötig. Das ist das gute Teil. Das musst du wählen. Das, was die Maria gewählt hat. Werdet ihr das tun? Wie wird eure kommende Woche aussehen? Ihr sagt, natürlich möchte ich den Herrn einladen in mein Leben. Natürlich möchte ich ihn bei mir zu Hause, in meinem Familienkreis, in meiner Arbeit haben. Aber werdet ihr im Laufe der Woche dann noch einverstanden damit sein, wenn der Herr zu euch kommt und sagt, schau mal, was machst du denn auch schon wieder? Leg es doch mal zur Seite und komm einfach nur zu mir und setz dich doch nur zu mir hin. Möge der Herr uns helfen, dass wir das tun können. Wir tun es wie die Martha noch viel, viel zu wenig und haben von daher auch so viele Sorge und so viele Unruhe in unserem Herzen und beklage uns so viel. Wer viel beim Herrn sich befindet, mit ihm Gemeinschaft hat, wer wird das immer rausfinden? Das sind die, die zum einen dankbar sind. Zum anderen sind sie in der Lage, einfacher zu vergeben. Sie können besser vergeben. Sie sind mehr vom Herrn geprägt. Sie sehen ihre eigene Nöte, ihre eigene Sünde, ihr eigenes Versagen und können sagen, ja, dem anderen geht es ja auch nicht besser. Und man wird sie immer entdecken, die beim Herrn wohnen, die beim Herrn leben, die zu seinen Füßen sitzen. Sie tun sich auch einfacher, von ihm zu reden. Sie freuen sich darüber. Sie haben ein Anliegen dafür. Mögen wir das lernen, dass wir von unserer Seite aus diesen Weg finden, den eben auch die Maria gefunden hat und die Martha finden sollte. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam beten und wir erheben uns dazu. Die, die aufstehen können, dürfen sich mit erheben. Unser himmlischer Vater, wir kommen zu dir durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Wir kennen das so gut, diese Geschichte der Martha. Wir können uns auch verstricken in unser Geschäft. Und dann denken wir genauso wie die Martha und sagen, ach, das ist doch, was wir da tun, alles recht und ordentlich. Und wir wundern uns nur darüber, dass so wenig uns helfe und dass du uns fast ganz vergessen hast. Oh Herr, wir müssen diese Lektion lernen. Greife du ein, Herr, halte uns auf, wie du die Martha aufgehalten hast, die so unter Volldampf stand und unterwegs war. Hilf uns, dass wir zur Ruhe kommen können und die Dinge zur Seite legen können, die gar nicht so nötig sind und uns auf das eine ganz besonders auch konzentrieren können, was nötig ist, das gute Teil. Ja, führe du uns da voran, auch in der neuen Woche. Amen.